Lesen ist schwul. Der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist Lesen ist schwul.
Das ist richtig Glück von mir.
Ja, und da muss man es haben.
Haben wir was gedacht.
Da muss man es haben.
Man will ja auch, dass ihr checkt, um was es heute geht. Es geht nämlich heute um Thriller! Thriller! Toll. Toll. Captain hat hier seinen eigenen Thriller am Start und attackiert mal wieder das Mikrokabel.
Persönliche Vendetta mit diesem Kabel, wirklich. Aber immer nur deins.
Ja, weil er halt immer bei mir hockt.
Tja. Na. Weil er die lieber mag als mir.
Ja.
And that's all right.
Er hat irgendwie, ich weiß nicht, du hast keine Zähne, Kollege. Du kannst das nicht durchbeißen, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Hunger, aber das Kabel wird das nicht lösen. Das Kabel wird dir keine Leckerlis geben.
Das Kabel kann dir nicht helfen.
Oh, jetzt hast du dich aber auch, oh, jetzt hast du dich selber hier eingefriemelt ins Kabel. Ei, oh, jetzt, au, ja! Au, Captain, Mann, ich wollte doch nur nicht, dass du, au. Oh. Wir müssen auch wieder den Krallen schneiden. Naja,
wie anyhow. Der Captain mit dem Kabel haben wir auch mit manchen Thrillern ein Problem.
Beef. Wir haben Beef.
Mit manchen Genres. Und ich bin ja wirklich massiv große Thriller-Maus. Und du ein bisschen manchmal.
Ich mag Thriller gerne, um so Leseflauten zu überbrücken. Und ich schaue mir auch gerne mal so einen Thriller so im Fernsehen an.
Da bin ich dann zum Beispiel schon wieder raus.
Thriller im Fernsehen klingt so, also wie so Tatort gucken. Ich gucke also so Serien oder Filme auf Netflix oder so, gucke ich mir gerne mal an. Weil es an sich ja, also so, es ist ja ein Genre, das an sich Spannung verspricht.
Ja.
Und ich finde so Spannung ist manchmal auch ganz geil. Einfach um so, also keine Ahnung, zum Beispiel in einem Fitzek, den ich gelesen habe, war das jetzt literarisch überragend? Eher nicht, aber ich hatte trotzdem Schwierigkeiten einzuschlafen. Nicht, weil ich so gegruselt war, sondern weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht, weil es spannend ist.
Ja.
Und so dieses so, ich muss das jetzt wissen.
Ja.
Ist auch geil.
Dass ich so eine große Thriller-Maus bin, ergibt irgendwie gar keinen Sinn, weil ich bin wirklich der größte Angsthase, den ihr euch vorstellen könnt. Ich schaue Filme an, die sind keine Thriller und kann trotzdem danach nicht schlafen. Ich habe nach Parasite nicht schlafen können, ich habe nach Butterfly-Effekt nicht schlafen können. Es ergibt 0,0 Sinn, dass ich auch hier bin. aber irgendwie, ich bin halt einfach manchmal, ich finde vor allem E-Reader, ich lese ja immer vom Einschlafen am E-Reader und da will ich nichts, über das ich groß nachdenken muss.
Ja.
Und ich will aber irgendwie auch schon was, das spannend ist, weil sonst lese ich eine Seite und dann lese ich irgendwie. Also wenn ich zum Einschlafen kein Buch habe, das spannend ist, dann höre ich auf zum Einschlafen zum Lesen.
Mhm.
Und das ist nicht gut, weil dann hänge ich wieder ewig am Handy.
Das wird bei mir einfach nicht funktionieren, weil ich werde da nicht müde. Also so, dass wirklich, als ich diesen 40er gelesen habe, ich wurde nicht müde. Also ich war schon auch müde, aber mein Hirn war so, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht, dass ich, glaube ich, wirklich bis 3 Uhr nachts gelesen habe. Und dann musste ich mich zwingen, mich hinzulegen und die Augen zuzumachen und darauf zu warten, dass ich einschnafe.
Can't relate.
Weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. So. Und damit möchte ich jetzt wirklich, also so, ne, 40er an sich kann man so, ne, wir... Auch das ist ein Ding, wo wir Beef im Thriller-Genre haben.
Ja.
Aber so, dass der jetzt nicht immer so die super frauenfreundlichsten Plots schreibt und so sehr viel unnötige, auch oft unnötig sexualisierte Gewalt gegen Frauen in seinen Büchern vorkommt, so müssen wir gar nicht drüber reden. Was er halt kann, ist Spannung halten.
Ja.
Das kann der wirklich leider fantastisch gut.
Wobei sogar seine Fansong, er wird immer schlechter jetzt. Gell?
Ja.
Gönne ich ihm ein bisschen, ehrlich gesagt.
Fast so, als wäre nach 731 Büchern vielleicht auch mal kurz die Luft raus und man muss jetzt nicht die nächsten 3 in einem Jahr rausbringen.
Ja.
Aber
Thriller sind ja insgesamt ein mega erfolgreiches Genre. Also ich habe das Gefühl, so ein Viertel von jeder Buchladen ist irgendwie sein Thriller. Ich finde vor allem, man merkt es bei so großen Buchhandlungen, wie so bei Thalia und so, ist wirklich ein wahnsinnig großer Teil von dem Laden, nur Spannung und Krimi und Thriller. Es gibt dann also diese, weiß ich nicht, Schweden-Krimis und Nordsee-Krimis und Bayern-Krimis. Und bei Krimis bin ich so ein bisschen raus. Wobei ich auch nicht check, warum.
Ja, das ist so ein bisschen der Spagat dazwischen halt. Also ich würde sagen, also wann ist was ein Krimi, wann ist was ein Thriller, ist, da verschwimmen die Grenzen auch so ein bisschen.
Wo bei mir, was ich nicht mag, ist so dieses... Der 15. Fall von Polizeiinspektor sowieso. das mag ich irgendwie nicht.
Aber zum Beispiel Agatha Christie, Hercule Poirot, könnte ich mir auch 15 Fälle reinziehen.
Ja, ich auch nicht. Da bin ich auch raus. Ich mag gar nicht so dieses Whodunit. Und ich will, glaube ich, auch gar nicht so dringend, dass das unbedingt so ein Kriminalfall ist, sondern ich finde eher dieses, keine Ahnung, die Hauptperson ist so in der Story mit eingebettet, hat damit nichts zu tun, ist keine Forensikerin, ist keine Kriminalpolizistin.
Also hat nichts mit Verbrechen zu tun.
Genau, und es passiert was und das ist spannend. Ich glaube, das ist so das, was mich...
Also ich
was ihr am coolsten findet.
Im Sinne von hat nichts mit der Handlung zu tun, weil das wäre ja dann zum Beispiel ein Detektiv, der ins Dorf reinfährt.
Ja, das finde ich, so. Find ich nicht so gut.
Das bei beidem nichts dagegen.
Ja, wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, warum. Ich liebe auch zum Beispiel Thriller, die so, ja zum Beispiel der Tausch von Julie Clark, finde ich einen ganz, ganz tollen Thriller, wo manche jetzt auch schon sagen, das ist gar kein Thriller, sondern das ist ein Spannungsroman.
Ja,
da sind die
Grenzen sind
fließend. Aber sowas finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Ich glaube, mir ist es wichtig, es ist so story-driven und es ist spannend und dass ich nicht check, was passiert.
Ja.
Wo ich leider halt merke, je mehr Thriller ich lese, desto mehr check ich sofort, was passiert. Ich mag daran erinnern, als wir Flight Plan geschaut haben mit Jodie Foster, wo ich in Minute 17 den Plot-Twist vorausgesagt habe und an was sie den Plot-Twist dann erkennt. Einfach, weil ich zu viele Thriller geschaut.
Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir haben vor kurzem die Miniserie His and Hers geschaut. Du hast dann bei den letzten Folgen, bist du dann ausgestiegen. Ich habe es dann noch fertig geschaut, weil ich wissen wollte, wie der Plot jetzt ausgeht. Und
weil mir all die Tropes so aufgeregt haben.
Ja, und das ist so ein bisschen mein Beef im Thriller-Genre. Es ist ja ein Genre, das auf Überraschung, auf Wendung, auf eine unvorhersehbare, unerwartete Wendung aufbaut. Und dann ist das aber auch ein Genre, wie bei vielen anderen, die triefen vor Klischees und Tropes. Und da, das verstehe ich dann immer nicht so ganz.
Sorry, wenn dein Plot-Twist ist, der Mann ist ein Arschloch, das ist kein Plot-Twist, damit rechne ich.
Ja.
Ich gehe davon aus.
Es ist halt also
ich gehe davon aus, dass jeder Mann ein Arschloch ist. Nein, vor allem, wenn er sich von Anfang an wie ein Arschloch verhält.
Ja, das sowieso, aber auch so, ach, keine Ahnung, so diese typischen, ich will jetzt His and Hers nicht spoilern, aber dann so, die gemobbte dicke Schulkameradin wird dann auf einmal dünn und will sich rächen. So Sachen. So, wir haben es schon 100 Mal gehört. Es ist nicht kreativ, es ist nicht innovativ und es einfach ist ausgelutscht und auch in den meisten Fällen einfach ein bisschen fettfeindlich. So.
Ja.
Und das dann als unerwarteten Twist zu verkaufen, finde ich einfach faul. Und wenn man dieses Genre, wenn man doch in diesem Genre schreibt, dann muss man doch eine Begeisterung für eben diese aus dem Nichts auf einmal Wendung haben.
Wo ist der Spaß?
Wieso vertraust du dann oder wieso nutzt du dann so viele Klischees? Das finde ich irgendwie, das macht mich dann so wütend.
Wenn dein Plot-Twist ist, dass die dicke Frau von früher jetzt so dünn und wunderschön ist, dass sie niemand mehr erkennt, das ist kein Plot-Twist, das ist fettfeindlich. Halt die Fresse.
Ja, fettfeindlich und auch einfach ein bisschen unrealistisch. Ja. Weil, also, sorry.
Das ist ja auch zum Beispiel das große Problem, das ich
habe.
Problem, das ich habe mit. Ich habe vergessen, wie die Autorin heißt, von The Girl on the Train.
Ah ja. Mhm.
Dass ich jetzt wirklich 5, 6 Sachen von der gelesen habe.
Hawkins heißt sie so? Nee.
Paula Hawkins.
Oder?
Ja.
Hawkins?
Irgendwie
doch,
so. Und zum Schluss ist es immer die dicke, hässliche Frau, die keinen Mann haben will, die irgendwie durchdreht.
Ja.
Und ich bin so, also es tut mir leid für sie, dass sie offensichtlich irgendwelche Issues hat mit damit, wie sie ausschaut. Ja. Aber ich weiß nicht, wie sie ausschaut. Aber so, es ist kein Plot-Twist, wenn es jetzt mal das Gleiche ist.
Ja.
Es macht mich wahnsinnig. Ja.
Und ich, also einerseits verstehe ich das aus so einem, also, keine Ahnung. Ich habe ja alle Ellie Hazelwood-Bücher gelesen und da ist die Story ja auch jedes Mal die gleiche. So. Und es ist dann auch kein Twist, dass der Male Protagonist die Protagonistin nicht total scheiße findet, sondern schon immer unsterblich in sie verliebt ist. So. I know. So. Ich lese auch sehr nach einer gewissen Formel geschriebene Bücher, immer und immer wieder, aber halt mit unterschiedlichen Settings.
Aber wie genau ist ja dann das Spannende?
Ja, und auch einfach so, das Setting ist dann ja ein anderes. Ja. Und ich checke auch so dieses Comfort-Lesen. man guckt ja auch dieselbe Serie nochmal und so.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass du Romance liest, wie ich Thriller liest.
Ja, halt
ich glaub,
so, das ist der gleiche. So ein vorhersehbares Ding. Ja. Und dann verstehe ich auch, also so vielleicht ist das dann auch einfach, dass Leute Thriller aus so einem Komfortgedanken lesen und sagen, ja, ich will ja aber auch wissen, was passiert und dann ist es nicht zu spannend für mich. Ja. Also dann würde ich sagen, das ist so, dann verstehe ich, wieso alles so Klischees und so Tropes behaftet ist. Aber irgendwie,
wenn ich nur einen Polizisten liest, der entlassen worden ist, weil er zu doll invested in einen Fall war und dann zu doll invested in einen Fall ist, flippe ich aus. Ich flippe den Carter.
Bitte nicht.
Angry Carter Flip.
Erdnussflip. Er ist ein kleiner Erdnussflip. Bisschen angeröstet, ja, zugeröstet.
Also ich finde, es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind ausgelutscht. Ich weiß, ich bin da ein bisschen viel zu doll drin und dass es sehr schwierig ist, mich zu überraschen. Umso happier bin ich dann wirklich, wenn es passiert. Ich hüpfe dann rum. Also jetzt gerade der Thriller, den ich lese, wenn der Plot-Twist so passiert, wie ich denke, bin ich sauer. Aber das Setting an sich ist ultra cool, weil wir quasi ein Thriller über ein Ehepaar, das sie eigentlich sehr doll hasst, die miteinander einen Thriller schreiben über ein Ehepaar.
Mhm, geil.
Und so diese Metaebene da reinzubringen, dass dann quasi er liest dann, also wir sind im Kopf vom Ehemann und er liest dann die Kapitel, die sie geschrieben hat und kann dann nicht mehr ganz auseinanderhalten, so die Ehefrau im Buch hat in die Tomatensauce, die sie gemacht hat, Regenwürmer mit Reido, um sie zu rächen an dem Ehemann. Geil. Und am Tag davor hat es Tomatensauce gegeben und er war so,
geil.
So.
Geil.
Ja. So was Unterschwelliges,
ja,
wo man so ein bisschen so mitfiebern kann.
Ja.
Toll.
Und ich finde, also man kann sich ja auch Klischees und Tropes zunutze machen.
Ja.
Wenn man sie dann aber halt bricht, wenn man dann mit ihnen bricht, wenn die Story darauf aufbaut, dass man die ganze Zeit denkt, es läuft so wie in diesem Klischee ab. Und dann kommt eine komplett andere Wendung um die Ecke, bin ich so, fair play.
Ja.
Klug. Mag ich. Aber irgendwie so zu tun, als
wie wir beide komplett so die Nase voller Katzenhaare
haben.
Wir haben beide die ganze Zeit, wir sind keine Nasenbohrerinnen, wir haben nur, glaube ich, wirklich den halben Käppen in der Nase. Ist das Problem.
Hatschi. Ist auch, dieses Mikro ist auch voller Haare. Das ist so ein bisschen,
macht's nicht besser.
Naja. Was soll ich sagen? Genau, aber wenn man dann so tut, als wäre dieses Klischee, also so, ich schreibe alles so, dass es so sehr aussieht, als wäre es dieses Klischee. Dann tue ich aber so, als wäre es nicht das Klischee. Und dann ist es im Endeffekt doch das Klischee. Als Plot Twist bin ich so, also come on.
Ja.
Für wen verarschst du da?
Ich lieb auch ganz doll die Serie. Ah, ich weiß nicht mehr ganz. Irgendwie The Woman in the Window Across from the House with the Girl.
Ja, Across the Street from the House.
Ja, genau. Muss ja genau, es gibt ja unglaublich viele Thriller. The Woman in Cabin 10, The Girl on the Train. So, The Girl in The Woman of The Woman, The Woman in the Window gibt's auch.
Ja.
So, und das ist eine Serie mit Reese Witherspoon, die sie genau über alle diese Tropes lustig macht, kann ich sehr empfehlen. Es ist gleichzeitig auch ein Thriller, also es passieren schon auch schlimme Sachen und du möchtest rausfinden, was passiert. Aber so, dass es dann zum Beispiel zum Schluss das Kind war, das 10-jährige Kind, das einfach evil ist, weil man denkt so, Bro, das ist nicht, wie es funktioniert.
Ja.
Also das finde ich auch sehr nett. Und ich habe zum Beispiel ja großen Beef mit The Housemaid, weil wirklich ganz viele Leute sagen, das ist der unvorhersehbarste Thriller, den sie jemals gelesen haben. Und es macht mich wütend, weil es wirklich ab Kapitel 1 war ich so, wenn jemand da einzieht und sagt, oh mein Gott, der Mann ist so perfekt, sie hat ihn nicht verdient, wie ist er überhaupt mit jemandem wie ihr verheiratet, wie kann das sein?
Ist vielleicht wohl was falsch. Maybe. Just a thought.
Ja.
Just a thought. Ja, ich glaube, je mehr man halt in diesem Genre liest, desto mehr macht man sich es auch kaputt. So. Und im Gegensatz zum Romance-Genre, wo irgendwie von Anfang an schon klar ist, dass die irgendwann zusammenkommen und es auch weird wäre, wenn nicht, weil darauf baut dieses Genre auf.
Das wäre mal ein Plot-Twist.
Sie hassen sich von Anfang bis Ende. So ist es bei Thriller natürlich, man will ja überrascht werden.
Und es ist auch schwierig, ich check's.
Ja, und je mehr man halt liest, desto eher hat man ja auch ein Gefühl dafür, wie so Dinge angeteasert werden. Ja. Ich war zum Beispiel so sauer, als du bei Broadchurch. Ach, ich war so sauer. Ich war so sauer, dass du es gecheckt hast.
Habe ich es ja eben nicht gecheckt, weil ich irgendwas in der Geschichte verstanden habe, sondern ich habe was darüber verstanden, wie solche Serien gemacht werden.
Ja, wie groß die Wahrscheinlichkeit halt ist. Das
genau.
Ja, voll.
Und habe dann halt am Hand, was eine Person gesagt hat, weil so, sie würde es nicht sagen, wenn es nicht dann zum Schluss so wäre. Das hat die wahnsinnig, Maxi hat es auch wahnsinnig gemacht, der Freundin von uns, weil du wirklich, aber du hast mich auch gechallenged und dann bist du selber schuld.
Ja,
weil wir haben diese Serie auch geschaut und du warst so, auf keinen Fall wirst du vorher erraten, was da
und
passiert.
Und dann wusstest du halt, dass das unwahrscheinlichste Ding, das ist dann, ich glaube, hätten wir sie einfach so geguckt, wärst du wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen oder zumindest nicht so schnell und nicht so leicht.
Wahrscheinlich.
Weil ich das damals als ganz normale Krimiserie geguckt habe und dann, also dieser Plot Twist hat.
Der Plot Twist ist insane.
Der hat
eine
ganze Nation, glaube ich, damals erschüttert.
Broadchurch, ich kann es auch sehr empfehlen, ist eine ganz, ganz tolle Serie. Ja. Beware, es ist toll.
Ja, Olivia
Colman. Es ist harter Tobak. David Tennant. Lecker schmeck.
Toll. Allein die erste Szene, wie die Frau da rennt.
Ja.
Ach, toll.
Also, wie gesagt, ich bin großer Thriller-Fan. Bei Krimis bin ich raus, warum auch immer. Vielleicht habe ich da aber Vorurteile. Wo ich komplett raus bin, und zwar mit Ansage und mit ethischer Erhabenheit, ist True Crime.
Yep.
Ich hasse True Crime wirklich mit einer Passion.
Ja.
Ich finde es nicht in Ordnung. Und ich finde, also so zum Beispiel sowas wie Jack the Ripper oder so.
Mhm.
Das checke ich irgendwie. Mhm. Das ist irgendwie ein Mysterium. Das ist hunderte Jahre alt. Niemand von denen die Leute lebt mehr. Dass man da irgendwie interesting findet, wer das ist.
Ja.
Cool, dass man den irgendwie so als Genie darstellt.
Ja.
Schwierig.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es dann auch immer die Frage, wie man es darstellt. Aber zum Beispiel das jetzt irgendwie, wer ist das? Ist das Manson? Diese eine Serie, wo jetzt, ach, der eine aus American Horror Story. Egal.
Meinst du Jeffrey Dahmer?
Ja, das war's. Jeffrey Dahmer war's. Aber auch Manson. Gibt's ja über beide jetzt so Serien, wo dann halt ultra-hotte Hollywood-Stars diese Rollen spielen. Und da gab's ja vorher schon Fan-Cults von meistens ja auch jungen Frauen, die diese Serienmörder abfeiern, die junge Frauen umgebracht haben und sagen, oh mein Gott, er ist so heiß. Und dann so Touren machen an die Orte, an denen er gemordet hat und alles. Und so, meistens, also so, es ist einerseits, also ich möchte die Kritik jetzt auch nicht komplett nur auf diese jungen Frauen richten, weil so, da muss auch irgendwas schief im Hirn sein, dass man das so, aber dass man das dann als Wirtschaft, als Industrie sieht und das finanziell ausschlachtet, diese perverse Obsession mit so Serienmördern und daraus dann Serien produziert, die natürlich auch den Menschen kritisieren. Ja, nein, sorry, wenn Zac Efron einen Serienmörder spielt, wie doll hast du den kritisiert?
Also gar nicht.
Das ist Everybody's Darling, das ist Troy aus High School Musical, so, I don't know, man, muss es darüber eine Serie geben? I would not say so. Und so Dokus und so, würde ich sagen, haben auch diesen schmalen Grat. Also es gibt ja auch ganz viele so True-Crime-Dokus, wo dann halt aber so mit Cliffhanger die Folgen enden und bla bla bla. Und also vom Storytelling her sind die ja auch wirklich meistens fantastisch, weil sie ja genau wissen, wie sie solche Geschichten erzählen müssen, aber dann irgendwie das so...
Mir wird richtig schlecht, ich finde das...
Das wird halt so weg, also so...
Als wäre es nicht echt.
Ja. Ja.
Als wäre es nicht wirklich passiert, als wären nicht wirklich Menschen gestorben.
Ja.
Und so dieser Hype, den wir jetzt gerade haben, dass so True Crime Podcasts auf Arena-Tour gingen, mit Geschichten, die weder erfunden sind, noch ihre eigenen, über Leute, deren Familien nur leben, über Opfer, deren Familien nur leben, ohne Einverständnis mit irgendwem, ist ekelhaft.
Ja.
Ich weiß, ekelhaft ist ein tolles Wort, aber ich finde es ekelhaft. Ich finde es nicht in Ordnung. Deswegen hat mir jetzt zum Beispiel, wir haben da schon mit drüber geredet, als ich den neuesten Romy Hausmann-Roman gelesen habe. Ja. Und Romy Hausmann ist meine Lieblings-Thriller-Autorin. Ich fand, die hat wirklich totale Banger geschrieben.
Ja, weil sie eben genau die Sachen, die wir sonst kritisieren an dem Genre, dass es sexistisch ist und fettfeindlich und so, weil sie genau das eben halt nicht gemacht hat.
Und dann habe ich tatsächlich auch im Nachhinein heute erst geschaut oder ich war schon mitten im Buch und dann habe ich das hinten irgendwie gelesen, dass sie halt den Protagonisten quasi gesteuert hat aus einem echten Fall.
Ja, und dass sie auch einen True Crime Podcast hat mit irgendwie.
Und damit ist sie für mich auch raus.
Ja.
Und obwohl es in dem Buch ja dann darum geht, was kann man machen und was nicht und was ist so. Also,
ja.
Nee, vor allem nicht von Menschen, die nur leben.
Ja. Ich glaube, da reagieren wir beide auch ein bisschen überempfindlich, weil wir halt eben indirekt Leute kennen, die mehrmals schon von Doku-Teams und so angefragt wurden, ob sie bitte über diesen Fall reden können, weil sie da jetzt eine True-Crime-Serie drüber machen, bla bla bla. Und auch einfach wissen, wie unsensibel und so sensationsgeil damit umgegangen wird.
Ja.
Mit, also so, ne, ich möchte da jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt vielleicht auch True-Crime-Dokus, die da sehr sensibel an das Thema rangehen, aber gleichzeitig ist das ja auch nicht wie unsere Entertainment-Industrie aufgebaut ist.
Also ja, oder muss, eine Arena-Tour.
So, es muss ja Effekt und geil und dramatisch und drastisch und oh mein Gott und hast
wie
du nicht
evil
gesehen.
Kann jemand sein und wie eklig kann was
und
sein.
Und wie kann aus dieser Person so ein Monster werden, bla bla bla.
Ja.
Und da dann halt mit so wenig bis gar keiner Empathie auf die Familien zuzugehen, sei es die Familien von den Opfern oder sei es die Familien von den TäterInnen, und zu sagen, hey, sorry, kannst du kurz drüber reden, wie die Person so privat war?
Kannst du kurz uns erzählen, wie aus deiner Cousine ein Monster geworden ist?
So.
Obwohl ihr euch eigentlich mega gern habt.
Und habt ihr vielleicht noch Kinderfotos, wo ihr gemeinsam geschaukelt habt, dass wir das ausschlachten können? So.
Ja, kannst du so nette Dinge über den Täter erzählen? War der nicht mega nett zu dir früher? Kannst du das mal erzählen, wie das war?
Und aber hast du vielleicht auch einen Moment, wo du gemerkt hast, ah, da war was irgendwie falsch? Hat die Person vielleicht mal eine Fliege die Flügel ausgerupft? Das wäre super die spannende Geschichte, wenn du das erzählen könntest. So, und
das macht mich wirklich wahnsinnig.
So, das ist halt, also diese geringe Empathie beim True-Crime-Genre. Und ich verstehe einerseits auch so diese Faszination, einfach weil es irgendwie spannend ist und weil so dieses, ich verstehe es auch so bei so diesen ungelösten Fällen.
Ja.
So, ich verstehe es. Es ist faszinierend, es ist spannend. Man möchte da irgendwie mitfiebern so.
Und also wie hat die Person das wohl gemacht? Ging das?
Ja. Oder zum Beispiel auch die Holländerin, das jetzt den Buchpreis gewonnen hat, basiert ja auch auf einem indirekten True Crime, also es ist ein Kriminalfall, aber es ist kein Verbrechen im Sinne von Mord oder so, das halt wirklich,
doch,
man weiß nicht, ob es Mord ist. Es sind zwei Holländerinnen im Dschungel verschwunden.
Drei, oder?
Drei. Okay.
Man hat die Knochen gefunden, ich glaube, sie sind tot.
Ja, sie sind tot, aber es muss ja nicht zwingend Mord sein.
Okay.
Also sie können ja auch wirklich einfach vom Weg abgekommen sein. So, man weiß es nicht. Und egal, auf jeden Fall die Holländerin. So, ich habe in dem Buch, ich habe es nicht gelesen, geht es nicht so doll um den Fall, aber er basiert auf dem Fall. Also diese Theatertruppe zieht ja dann in den Dschungel, um sich auf diese Spurensuche zu begeben. So, und das basiert auf einem echten Fall, wo halt eben zwei, drei Holländerinnen in den Dschungel gegangen sind. Und so dann halt irgendwie nicht mehr aufgetaucht sind. Und dann hat man so den Rucksack gefunden und so eine Kamera mit Fotos und so. Und so ganz viele Sachen, die irgendwie halt nicht so wirklich Sinn ergeben und die nicht logisch sind und wo man sich denkt, was ist da passiert? Und das verstehe ich komplett.
Ja.
Diese Faszination mit so Sachen, wo man sich fragt, wie zur Hölle, was ist da passiert? So.
Ja.
Gleichzeitig haben diese Holländerinnen Familien.
Ja.
Und die Eltern haben vielleicht auch nicht so Bock darauf, dass jedes Jahr aufs Neue mit einer neuen Doku oder einer neuen Serie ihr Trauma aufgewärmt wird. Dass Leute sagen können, oh, ich finde es so spannend, was mit denen passiert ist. Während die trauern, weil sie ihre Töchter verloren haben. So. Und das ist irgendwie so dieses moralische.
Also dann, wenn jetzt gerade so ein Fall passiert, dass sie dann wirklich drum geschlagen wird.
Ja.
Wer hat die meisten Infos? Wer kann als erstes eine Podcast-Folge machen? Ja. So, ganz ehrlich, wie lange wird es noch dauern bis zur Epstein-Serie?
Ja,
die werden da Filme und Serien noch und nöcher drüber machen.
Safe.
So, wobei man da jetzt, finde ich so, das ist gerade der größte True-Crime-Fall, den wir gerade haben, weltweit gefühlt.
Ja.
So, und auch da wird ja den Opfern nicht mal zugehört.
Nee.
Wir haben ja hunderte Überlebende. Wir haben ja hunderte Frauen, die uns exakt erzählen könnten, was da passiert ist.
Die das auch schon gemacht haben.
Die das auch schon gemacht haben.
Aber stattdessen wird halt in den Chatverläufen und in den Mails geschaut. Und man ist so, einerseits, ja, das sind belastbarere Quellen, weil sie halt Also so, man hat es schwarz auf weiß und so, ich
check's auch. Vom Peter selber.
Gleichzeitig, excuse me? So, also hört doch den Leuten zu. Hört ihnen doch zu. Und halt nicht im Sinne von, lade sie in eine Podcast-Folge ein, sondern hört denen vor Gericht zu.
Ja. Und hört, aber also, dass man dort wieder merkt, es ist wieder der Fokus nur auf den Männern, nur auf den Tätern. Ja. Und es geht darum, wie kann das passieren? Wie kann, was ist da der Fehler im System? Ja. Wie kann ein Mann so ein Monster sein, wenn doch das Ganze, also so, dass das passiert ist, ist das System.
Ja.
Und dass so Leute geschützt werden und dass es nicht auffliegt und dass über Jahrzehnte lang das geheim gehalten wird und auch jetzt nur geheim gehalten wird, das ist exakt die Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Das ist kein Fehler.
Wo wir auch wieder bei unserem, ich weiß nicht, das Buch, das wir beide irgendwie gut fanden, aber wo wir bei manchen Meinungen streiten, Notizen zu einer Hinrichtung.
Ja.
Was ja ein Thriller ist, wo sehr explizit auf dem Kappentext draufsteht, es geht nicht um den Serienmörder, sondern um die Frauen, wo ich sagen würde, I don't fucking know, weil die Geschichten der Frauen drehen sich alle um den Serienmörder. Ja. Auch aus einem Zwang heraus, weil sonst diese Geschichte auseinanderbröseln würde. Aber so, da ist ja dann am Ende auch, das hast du nicht so reingelesen, aber ich halt schon, so ein, wieso seid ihr so fasziniert mit True Crime? Wieso seid ihr so fasziniert mit Serienmördern? Und ich war so, ja, du hast ein fucking Buch drüber geschrieben. Guck in den Spiegel! Guck in den Spiegel! So, also, ja, einerseits berechtigte Kritik daran zu sagen, hey, wieso seid ihr so fasziniert mit Serienmördern, wieso lest ihr einen Thriller zur Entspannung? Berechtigte Kritik. Andererseits hast du diese Faszination offensichtlich ja auch, weil sonst hättest du kein Buch darüber geschrieben. Und sich da dann halt zu hinterfragen und gerade auch die, was ich auch also spannend finde, so diese Diskussion oder ja, darüber, wieso sind vor allem junge Frauen halt die Haupthörerinnen von True Crime Podcasts und wieso machen das vor allem junge Frauen, wenn es in den meisten Fällen ja um, Klammer auf, sexualisierte, Klammer zu, Gewalt gegen junge Frauen geht. So dieses, ich weiß nicht, so ein ich hab eine Angst und die ist diffus und ich weiß nicht genau, wieso, so eine Bestätigung der eigenen Angst, maybe, dass das irgendwie so einen Komfort bringt, zu wissen.
Ja, vielleicht.
Die diffuse Angst, die ich habe, wenn ich nachts alleine unterwegs bin, ich bilde mir das nicht ein, ich bin nicht verrückt, sondern so, das ist eine berechtigte Angst. Ist das ein, ohne das, also ne, ich glaube kein bewusstes, aber so ein, ich bin's nicht, ich habe überlebt Ding. Also so, was ist daran die Faszination, wieso konsumiert vor allem die Zielgruppe dieser TäterInnen-Podcasts über die TäterInnen, weißt du, also das Ich finde das mega spannend auf so einer soziologischen Ebene. Da gibt es sicherlich auch wahnsinnig viele Arbeiten schon drüber. Dass man halt nicht bei so einer blöden, stumpfen Kritik halt macht, sondern sagt, was sind denn die Beweggründe dahinter? Was ist die Faszination dahinter? Und wie kann man das vielleicht auch in einem gesünderen, ethischeren Kontext irgendwie angehen?
Ja.
So. Das finde ich, glaube ich, das Spannende.
Ja, ich merke ja auch bei mir, natürlich finde ich das alles mega spannend. Natürlich würde ich das gern wissen. Aber ich halte mich wirklich aktiv davon ab, sobald ich irgendwie merke, irgendwas ist wirklich passiert, bin ich raus.
Ja.
Weil, also so, ich will es nicht wissen wollen.
Ja.
Und ich will nicht irgendwas zum Spaß lesen, was wirklich passiert ist.
Ja.
Da ist bei mir einfach die Grenze.
Ich erst ein bisschen lachen muss, also nicht, dass das eine True Crime Fall war, aber so. Theresa hört ja, also hat eine Zeit lang, jetzt liest du sie, aber du hast sie sehr lange zum Einschlafen gehört. Thriller zum Einschlafen hören finde ich auch irgendwie, naja. Und dann normalerweise machen wir es so, dass wir das Handy unters Kopfkissen legen, dass nur die Person, die das hören will, hört. Finde ich einen sehr klugen Tipp, wissen auch nicht alle. Das funktioniert wunderbar. Die andere Person hört nichts, kann in Ruhe einschlafen und man selber hört das Hörbuch. Und manchmal hast du es dann einfach halt in die Mitte gelegt und ich war so, ja klar, gehöre ich gerne mit. Und dann waren wir im Urlaub und ich war so, hä, ja, kannst gerne, höre ich einfach ein bisschen mit. Wir muggeln uns so ein, haben uns in die Decke gekuschelt, so, ich hab's mir bequem gemacht, du drückst auf Play, als sie die drei jungen Mädchenleichen im Wald gefunden hatten. Ich war so,
maybe not.
Ich weiß halt nicht, wie es dir geht, aber ich finde es jetzt nicht so entspannend. Können wir Greta und Eule Hundesitter anmachen? So,
Liliane Susebin.
Also so, klar ist es irgendwie weird. Klar ist es weird zu sagen, ich lese zum Spaß, zum Runterkommen nach einem stressigen Arbeitstag ein Buch darüber, wie ein Mann Menschen umbringt. So, das
ist meistens ein Mann, glaube ich. Beispiel muss man nicht gendern.
Ja, das finde ich ja bewusst gesagt, wenn man Menschen umbringt. Also so, it's a little bit weird. It's a little bit weird, aber gleichzeitig schaue ich gerne Horrorfilme. So.
Da bin ich dann raus, weil er kann ich nicht schlafen.
Same thing. Also so, ich glaube, so natürlich ist so Gruseln und Angst haben auch irgendwo ein menschlicher Wunsch, so einfach die, so die Bandbreite der Emotionen zu fühlen. So,
ich glaub, aber ich grusel mich nicht, wenn ich Thriller lies. Ich finde es einfach spannend.
Ja, aber das, also es huckt dich ja trotzdem.
Ja. So aber ich grusel mich zum Beispiel gar nicht gern. Ich hasse mich gruseln. Ja, aber
es ist so eine Anspannung, oder? Also so ein...
Na, eigentlich auch nicht.
Es aber du hast ja... Also es muss ja irgendwie... Es ist ja kein positives Gefühl, das du beim Lesen von Thrillern hast, oder? Also du bist ja nicht... Wuhuhu, Blut, Leichen und Gemetzel. Oder?
Ich höre also aber wenn, nicht so viele Thriller mit so einem Megafell Blut, Leichen und Gemetzel.
Ja, aber du findest es ja spannend. Dann ist es ja eine Anspannung da. Dann ist ja ein... So ein bisschen so, weißt du, so Zähne, wie heißt das denn, Nägel kauen, so,
Ja, keine Ahnung, aber gruseln tue ich mich nicht gern. Du gruselst die gern.
Ja, voll.
Aber ich nicht, weil ich habe immer Angst. Ich grusel mich die ganze Zeit, unfreiwillig.
Ja, aber genau, ich glaube, das ist nämlich der Punkt, weswegen ich zum Beispiel Horrorfilme gerne mag. Ja. Wenn man dann mal einen Moment hat, wo so die Ängste berechtigt sind, weißt du?
Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie dieses True-Crime-Ding, dass man so die Emotionen, die man sonst hat, die vielleicht, wo man so Angst hat, dass sie nicht so ganz rational sind, dass man dann ein Outlet dafür hat, die in einer großen Intensität für einen gewissen Zeitraum aber einfach nur zu fühlen und das dann wieder zumachen zu können und zu sagen, gut.
Horrorfilme sind mein umgekehrtes True Crime. Ah, da, die würden mich mega interessieren. Ich würde die so gern schauen. Aber ich weiß einfach, ich kann wochenlang, wirklich wochenlang, manchmal monatelang nicht schlafen. Und wir haben ja zum Beispiel mal miteinander Midsommar geschaut.
Ja.
Was halt einer deiner Lieblingsfilme ist. Und ich check auch komplett, dass das einer deiner Lieblingsfilme ist, weil er ist überragend gut.
Ja.
Aber ohne die und ohne, du musst jetzt die Augen zumachen und ohne...
Ich erzähle dir kurz ein paar lustige Funfacts, dass die Handlung nicht mehr so schlimm ist.
Hätte ich es nicht geschafft.
Ja.
Alles, was so visuell ist, bin ich sofort raus, habe ich sofort Angst. Natürlich habe ich mich dann auch manchmal im Thriller vergriffen. Ich werde nie vergessen, als ich für einen Auftritt nach Hamburg gefahren bin und das Haus der Mädchen gelesen habe, wo es um ein Hotel geht, wo junge Frauen und Mädchen aus ihren Zimmern geklaut werden, um mit denen Dinge anzustellen. Und ich bin in Hamburg immer in dem gleichen Hotel. Ich war da schon 100 Mal. Und ich bin in diesem Einzelzimmer gelegen.
Es gibt an der Rezeption Nutella-Brot. Also ja, so, das ist so
das
der
Vibe
dieses
Hotels. Das ist das Hotel aller Zeiten. Ich komme da an und die sagen, schön, dass du wieder da bist. So alle kennen mich da.
Es ist jetzt kein kaltes, herzloses Ibis-Ding, sondern so, es ist ein wirklich Liebes.
Seit 10 Jahren vor ich da hin.
Shoutout Superbude.
und übernacht da. Und ich habe so Schiss gehabt.
Gleich kommen sie und holen mich.
Also es ist ja irrational. Ich weiß es auch, ich bin einfach ein großer Angsthase. Was zum Beispiel auch mega hilft, ist, wenn der Captain da ist. Der kann nichts machen, aber wenn er da ist und er ist ruhig, bin ich so, dann kann ja nichts.
Ja, ist voll der krasse Wachkater.
Kann ja nichts passieren. Ja.
Wenn ein Einbrecher kommt und der steht davor und mautzt den an. Ich auch.
Als ob der einen Einbrecher anmauzen
die
würde.
Die Flucht ergreifen. Hä? Ja doch, ich glaube, er würde ihn anmauzen. Ich glaube, der Einbrecher würde nicht checken, dass er eigentlich sagt, hallo, gib mir Futter. Ja.
Ja. Ich werde auch wirklich, ich werde nie vergessen, also wir waren natürlich so eine Clique bei uns im Dorf, als wir so 13, 14, 15, 16 waren. Und die haben alle wahnsinnig gern Horrorfilme angeschaut. Und ich wollte dann halt, also... Ich habe es damals schon geschafft, wo sie irre finden, mit 13, zum sagen, nein, ich möchte es nicht sagen, ich habe da Angst, ich bin da raus. Und dann hat aber eben manchmal quasi einer meiner Nachbarn mit mir gewettet und wenn ich diese Wette verloren habe, habe ich einen Horrorfilm mit ihm schauen müssen. Mhm. Und der letzte Horrorfilm, den ich jemals mit ihm geschaut habe, weil danach habe ich nie wieder mit ihm gewettet, war The Strangers. Mhm. Und es war mega gemein von ihm, weil er hat den Film schon kennt und er hat gewusst, was ich mache, um mich zu beruhigen, nämlich, dass ich dann immer nach Hause gehe und quasi mir sage, alles das, was quasi passiert, das ist ja nicht passiert. Es gibt keine atomare irgendwas. Mhm. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden überfahren. Mhm. Mir kann nichts passieren, weil die Vorgeschichte ist nicht da. Mhm. Ich habe niemanden, so, ich habe nicht jemanden zu Tode gemobbt. Easy. I'm fine.
Niemand will mich heimsuchen mit Rache.
Genau. Und The Strangers ist auch auf einer wahren Begebenheit, wo man quasi wohl, glaube ich, auch bis heute nicht war, weiß, wie das passiert ist.
Obwohl, man muss auch dazu sagen, wenn bei Horrorfilmen basierend auf einer wahren Begebenheit, es ist meistens so loosely based.
Ja, voll. Also man hört halt irgendwie, also wenn es richtig nur weiß, hat man halt quasi die Leichen gefunden und man mit denen sind ganz arge Sachen angestellt worden und man weiß bis heute nicht, was passiert ist, glaube ich. Und die haben so Masken auf. Und es gibt eine Stelle, und das hat der gewusst, dass die da drin ist, wo quasi das Opfer am Boden liegt und schon so halb tot ist und sagt, warum? Warum machst du das? Warum wir? Warum jetzt? Mhm. Und dann sagt der Täter, weil du zu Hause warst. Und ich war so, ich bin immer zu Hause. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Und ab dem Moment wirklich
hat sie ihre Kabarettkarriere gestartet, um immer Auftritte zu haben.
Und um immer unterwegs zu sein, um nie wieder zu Hause zu sein. Und ich habe so Angst gehabt, wirklich Wochen und Monate lang habe ich nicht schlafen können.
Gemein.
Wegen diesem Film. Deswegen bin ich da echt, ich bin da raus. Weil ich habe auch jetzt immer nur Angst, wenn es dunkel wird. Wo mich auch meine Mama mal verarscht hat. Weil ich als Kind immer gesagt, ich habe so Angst, ich will nicht allein in den Keller, ich habe Angst. Und meine Mama hat immer gesagt, das geht weg, wenn man erwachsen wird. Dann war ich irgendwann erwachsen, war so, Mama, du hast zu mir gesagt, das geht weg. Und ich war so, ich habe immer noch Angst im Dunkeln. Was? Paula!
Lüg mich da nicht an! Ja, ja, ich glaube so auch als so Jugendliche so Horrorfilme oder so als Mutprobe schauen und
ja.
So, das war voll das Ding. Auch um sich selber zu beweisen, dass man so...
Wo es mich tatsächlich komplett gar nicht gettet, wo sie irgendwie fast funny gefunden habe, ist Final Destination.
Den kann ich, glaube ich, den kann ich nicht gucken.
Da ist zu viel ins Auge und zwischen die Finger und ja. So, was du eklig findest, gell? Sorry. Das kann Lena
so
nicht.
So manche körperlichen Sachen kann ich dann nicht.
Aber
also so wirklich so extrem, so Kopf abhacken, easy, kein Stress. Bei Sinners, die eine Stelle, wo der mit dem Auge so nah am Ding ist und ich war so, du kriegst gleich ein Messer da rein.
A paper cut.
Oh nee, das ist wirklich, das ist das Allerschlimmste. Oh nee, oh jetzt, aber das ist, ich weiß nicht wieso, aber das ist wirklich, es macht mich physisch fertig. Ich hatte wirklich, also so, ich weiß nicht was, es war irgendein Film oder irgendwer hat es erzählt, dass das bei Jackass oder so ist. Oh, dass sie sich so, entschuldige, das ist wirklich, das macht mich wirklich physisch fertig, dass sie sich so Finger, so Papier zwischen die Finger ziehen. Ich hatte wirklich, ungelogen, einen Monat lang obsessiv Gedanken darüber. Während der fucking Weihnachtschristmette saß ich da und habe in jeder freien Sekunde darüber nachgedacht. Es wirklich, ich weiß nicht, wieso. Damit geht es mir einfach physisch schlecht. Nicht, dass ich da je irgendwie Erfahrung gemacht hätte.
Du musst gefühlt kotzen.
Wirklich, mir geht es so schlecht. Ich kann nicht in meinem Körper sein und so. Ich war so obsessiv drüber nach. I don't know.
Ich weiß nur, dass wir bei Final Destination haben wir quasi immer. Da wird die Szene ja so gesettet und du weißt, die Person ist zum Schluss tot.
Ja, aber du weißt nicht, wie.
Und wir haben uns halt dann Spaß daraus gemacht, dann zu erraten,
ja, okay,
wie
ja,
es genau passiert,
ja.
Weil es halt immer nami-ormi ordens absurder ist, ja. Als man denkt. Also, dass dann, also eine Sache, die du weißt, ist, dass jemand bei der Akupunktur war und dann von der Liege runtergefallen ist und dann waren schon die ganzen Nadeln quasi drin. Und dann ist aber, weil er von der Liege runtergefallen ist, auch die Kerze runtergefallen und dann hat das Massageöl zum Brenner angefangen. Also es ist immer noch mit eins ärger, ja. Als man denkt. Und das war dann, glaube ich, auch so weit weg von irgendwas. Und es waren ja immer Leute, die irgendwie einen Unfall überlebt haben und dann holt sie der Tod die trotzdem.
Ja, ja.
Das war dann komischerweise fein. Ich verstehe mein Brain manchmal selber nicht.
Mein Gott, mein ja. Gott. Ja, das, also ja. Irgendwie so ein paar, ich weiß nicht, so manche Horrorfilme, wenn die nur so auf so Jumpscares aus sind, finde ich dann, das finde ich auch immer ein bisschen faul und da habe ich dann nicht so Bock drauf.
Aber ich liebe es auch wirklich sehr, weil jetzt echt mit dir, also so Midsommar wollte ich immer schon anschauen, hätte ich mir alleine nie getraut. So Get gern. Out wollte ich immer schon anschauen, so hätte ich mir ohne die nie traut.
Der
also,
ist auch nicht so schlimm. Ich finde Get Out nicht
nee,
so
wirklich,
schlimm.
Aber das, woher soll ich das wissen?
Ja, Get Out ist mehr Thriller als Horror.
Ja, aber kann ich ja nicht wissen.
Ja, ja, voll.
Und deswegen kann ich jetzt einfach auf die sehr gut vertrauen, weil du schaust dir einfach alles an und du kannst mir aber auch dann danach sagen,
ja.
Das kann ich anschauen oder das kann ich nicht anschauen.
Ich möchte auch ganz dringend Talk to Me nochmal sehen, aber da waren auch so ein, zwei Stellen drin, da wird einem auch kurz schlecht oder so. Wirklich, ich finde auch bei Midsommar, wenn die da dem Dude den Schädel einhauen, kein Problem, kein Stress. Also kurz natürlich so, aber so, es sind immer so die kleinen Dinge, die
für mich
so
ist es auch gar nicht, es ist gar nicht der Fakt, dass dem der Schädel so eingeschlagen wird, sondern es sind die Augen, vor denen ich habe ich Angst.
Ja, sieht man ja nicht mehr. Die sind ja direkt
zu. Ja, aber der liegt da ja kurz und er schaut in die Kamera. Er liegt kurz so am Boden und das ist mein Problem. Mhm. Da, Ich weiß es noch ganz genau.
Ja, okay, aber da hat er ja noch Schmerzen. Das ist ja nur, weil das der Knochen
ja, aussteht. Ja, aber das ist das, wo sie nicht aushört. Ja.
Okay.
Oder bei Parasite,
ich kann sagen. Da ist er ja noch nicht tot.
Bei Parasite, ich kann es euch genau sagen, es ist der Moment, wo dieser Cousin oder was das ist, der da festgehalten wird im Keller, ja, wie der so die Treppe raufkommt.
Der ist nicht der Cousin.
Der ist nicht evil.
Nee, das ist der Mann der Haushälterin.
Irgendwie so. Ja. Der ist nicht evil.
Es ist trotzdem ein creepy Shot, ja.
Und das reicht mir. Ja. Dieses Bild, wie der die Treppe hochkommt, reicht mir, um wochenlang nicht schlafen zu können.
Pussy.
Und es ist ja wirklich manchmal, ich rede natürlich oft mit der Franzi drüber, weil jede hat ihr Zimmer und dann treffen wir uns morgens und fragen, wie wir geschlafen haben.
Franzi ist die Tourbegleitung.
Franzi ist meine Tourbegleitung. Und manchmal, und dann kann ich auch nicht erklären, warum, bin ich so kurz vorm Einschlafen und dann schrecke ich auf und habe Angst. Und in dem Moment, wo sie, diese Nacht ist für mich gelaufen, ich werde es halt nicht mehr losbringen. Und dann mache ich mein Nachtlicht an oder die Nachttischlampe und lese und hoffe, dass ich irgendwann nach mir einschlafe. Aber ich weiß, diese Angst, und das ist keine konkrete Angst, das ist nur, das Hotelzimmer ist weird. Mhm. Das Hotelzimmer geht ums Eck. Die Bartür geht nicht ganz zu. Nee. Sowas reicht mir, um nicht schlafen zu können. Und ich weiß, wenn das einmal passiert ist, wenn ich einmal so hochgeschreckt bin, ist es vorbei. Und es ist nicht schlimm, weil ich bin ja meistens immer nur eine Nacht in jedem Hotel. Ja. Oder so. Was ich dann immer sehr spannend finde, ist, dass Franzi und ich meistens ähnlich gut schlafen. Wo dann so der Vibe vom Hotel manchmal off ist. Mhm. Also so einmal ich war so in einem ganz anderen Trakt als sie. Also ich habe von ihrem Zimmer zu meins bin ich so 3-4 Minuten krass gegangen.
Und trotzdem beide scheiße geschlafen.
Und wir sind beide runtergekommen und war so, irgendwas ist haunted in diesem Hotel. Wir haben beide so schlecht geschlafen, aber aus keinem erfindlichen Grund. Sondern manchmal ist einfach der Vibe off. Also manchmal sind einfach auch die Wände papierdünn und dann schlafen wir halt schlecht. Ja. Weil ich einmal durch die Wand durchgehört habe, wie der Typ neben mir laut atmet. Aber manchmal ist auch einfach der Vibe. Und wie gesagt, wenn es dann so ums Eck geht und so, das reicht mir dann.
Ja.
Und dann schlafe ich nicht.
Doof.
So eine Angsthase bin ich.
Also merke, Thriller, Theresa schläft nicht, weil sie es gruselig findet. Ich schlafe nicht, weil ich es so spannend finde, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Also wirklich aus der Angst einschlafen. Ich schlafe aber auch. Also bin ich weg. Schlafen habe ich wirklich kein Problem.
Es gibt aber ja auch gute einige.
Ich wollte nämlich Thriller. Gerade die Überleitung in den positiven Teil. Und zwar würden wir euch einfach ein paar Thriller empfehlen, die wir gut fanden. Theresa hat da ja so eine ganze Liste.
Ja,
eine ganze Liste angelegt.
Auf Bookie.
Ich habe nicht so wirklich, also ich habe Thriller gelesen, die du mir empfohlen hast. Ich würde vielleicht einfach die kurz machen, so die nicht wirklich Thriller sind, aber auch ein bisschen.
Mhm.
Ich fand Lisa Tadeo Animal sehr gut. Ist sehr spannend, auch so ein bisschen thrillerig. Geht darum, dass sie, ich glaube, es ist sogar direkt der erste Satz, wenn mich nicht alles täuscht. Ich musste weg aus New York, wo sich ein Mann vor meinen Augen erschoss.
Perfekt.
So, damit beginnt's. Auch so sehr weird und so kann man der Erzählerin vertrauen. Aber sehr, sehr spannend. Ich wollte dringend wissen, wie es weitergeht. Universality von Natasha Brown. Sehr klug, sehr so soziale Analyse auch. Um ein Verbrechen, einen Kriminalfall, wo ein Mensch mit einem Goldbarren erschlagen wird.
Das wollte ich auch noch dringend lesen.
So die Verstrickung, wer da alles mit dabei ist. Also es ist so eine so antifaschistische, radikale, linksextreme Gruppe. Eine so Journalistin, Moderatorin, wie auch immer, die so sehr doll die Nähe zu Rechten sucht. Was ist da noch dabei? Ein Banker, Landlord. Also irgendwie so sehr viele Menschen, die an sich nichts miteinander zu tun haben, aber durch dieses Verbrechen so verbunden werden. Mochte ich sehr gerne. Und wirklich überhaupt nicht thrillerig, aber so ein bisschen die Unbußfertigen von Elina Penner, wo 10 InfluencerInnen in so ein Haus eingeladen werden und dann verschwinden die nach und nach. Und man ist so, woran liegt es? Spannend, aber jetzt nicht Thriller im Sinne von Menschen werden umgebracht. Genau. Die kann ich alle sehr als so
gesellschaftskritische Thriller. Ja,
als so not really Thriller, aber spannend empfehlen. Und dann kannst du jetzt in die Thriller einsteigen.
Ja. Ich gehe einfach bis so die in der Reihenfolge, wie die heute in dieser Liste drin sind. Not Quite Dead Yet von Holly Jackson. Holly Jackson ist berühmt worden mit A Good Girl's Guide to Murder. wo es also ein bisschen um so True Crime Sachen geht, aber fiktive True Crime. Und das ist quasi jetzt ihr erster Thriller für Erwachsene. Und da ist die Prämisse einfach überragend.
Fiktive True Crime, not so True Crime.
Ja, aber so True Crime innerhalb
not so
der True Fiktion. Die Protagonistin wird irgendwie auf den Hinterkopf geschlagen und dann wird sie wach. Und sie weiß, sie hat jetzt nur so eine Woche zu leben und sie will rausfinden, wer sie umgebracht hat. Wer sie umgebracht haben wird. Future 2. Und das ist natürlich mega spannend, weil du halt, also da muss man wirklich erst mit draufkommen auf diese Prämisse. Ja. Es ist wahnsinnig schlau. Ich habe den Plot-Twist nur knapp kämmer sehen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Liest sie ja in einem weg. Aber dass man so die ganze Zeit weiß, sie wird sterben, sie wird sterben. Und das so im Hinterkopf hat und dann überrascht sein, aber trotzdem, dass sie dann tatsächlich stirbt zum Schluss. Ja. Who would have thunk?
Krasser Spoiler. Das hätte ja auch sein können, dass sie noch eine Lösung finden.
Nope.
Hätte sein können.
Dann haben wir Seltsame Sally Diamond. Das ist auch, nee, so Thriller, sondern eher so Spannungsroman, würde ich sagen. Und da sind die Perspektiven sehr spannend, weil wir nämlich die Perspektive haben, des Sohnes eines Entführers, / Mörders. Und wir haben die. Wo ist sie?
I don't know.
Sie ist, glaube ich, irgendwie die Tochter der Leute, die das untersucht haben oder irgendwie so.
Okay. Also, ich habe es nicht gelesen, I could not tell.
Yeah. Sorry, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber es ist quasi immer, es ist eben nicht der Entführer selber, wo es dann schnell dazu ausartet, dass man eben so.
So Personenkult.
Ja, ich finde, wenn so der Täter zu viel Raum kriegt, ist immer schnell die Perspektive sehr.
Ja.
Also so in den will ich mich ja gar nicht reinversetzen.
Ja.
Und dann wird es manchmal, wie eklig kann er nur sein und wie sehr kann er nur ein Monster sein.
Ja.
Und da sind quasi die Perspektiven sind immer so eins weg. Und das fand ich sehr schlau. Die Gesetzlose von Anna North ist auch sehr spannend. Es spielt irgendwie so zu so Wildwest-Zeiten. Ja. Und es hat eine Grippewelle gegeben, die ganz, ganz viele Frauen unfruchtbar gemacht hat. Und dann geht es eben wirklich nur darum, wie schnell kann man heiraten, wie schnell kann man Kinder kriegen.
Mhm.
Und wer keine Kinder kriegen kann, wird halt ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil das ist dann dieser Virus und der ist dann ansteckend. Und dann wird sie eben, die Protagonistin, ausgestoßen und wird dann, will aber rausfinden, warum manche Frauen unfruchtbar sind und manche nicht. Weil sie sagt, das kann doch nicht sein, wir müssen doch da irgendwie medizinisch muss doch irgendwie eine Lösung geben oder man muss doch wissen, man muss doch irgendwas raus, warum ist es nicht erforscht?
Ja, so ein bisschen Handmaid's Tale-mäßig.
Ja, ne? Und stößt dann zu so einer Gruppe an Ausgestoßenen, wo es zum Beispiel eine Person gibt, die heißt Kit und irgendwann fragt die Protagonistin also nach, so ist Kit jetzt einfach ein Mann oder eine Frau? Und die andere Person sagt so, Kit ist einfach Kit. Fertig. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dann Liebeskind von Romy Hausmann ist wirklich, wer die Annie vergessen, ich habe mir das gekauft. Auch in Hamburg am Hauptbahnhof, weil ich gewusst habe, ich bin mit meinem Buch fast fertig, dann habe ich das angefangen und ich bin zur Tini gefahren danach, weil wir Filmabend ausgemacht haben und ich habe, während sie den Film geschaut hat, das Buch fertig gelesen, weil ich einfach nicht klargekommen bin auf dieses Buch. Auch die Serie dazu kann ich sehr empfehlen.
Auch sehr gut, ja.
Dann haben wir vorhin schon gehabt, der Tausch und der Plan von Julie Clarke sind einfach sehr wahnsinnig kluge Frauenfiguren,
ja.
Sehr, sehr durchdacht, sehr spannend, aber nicht so blutig, sondern es ist, geht eher um so häusliche Gewalt, so unterschwellige Gewalt durch Männer und wie man sie daraus befreien kann.
Ja.
Sehr, sehr toll. Ich finde es ein bisschen lustig, weil es auch nicht heißt, der Tausch. Zwei Frauen, zwei Tickets und nur ein Ausweg. Und das andere ist der Plan. Zwei Frauen, ein Ziel, ein gefährliches Spiel. Deutsche Titel.
Zwei Frauen. Es geht um zwei Frauen.
Das Alphabet der Schöpfung.
Lesen ist schwul. Zwei Frauen, zwei Mikros, ein paar Bücher.
Ein Kater. Das Alphabet der Schöpfung hat Lolo mir geschenkt, unsere Katerin und Social Media Frau und insgesamt Frau für alles. Vielen Dank, Lolo. Da geht's, das ist so biologischer Scientific Thriller.
Oha.
Also da geht's halt eben um so eine Tech-Company, die was erschaffen will.
Mhm.
was dann natürlich nicht im gesetzlichen Rahmen ist mhm. und wie man das dann, es geht glaube ich um eine Journalistin, die das dann herausfinden möchte, was da los ist und dann verschwinden Leute, die darüber berichtet haben und so. Also da geht es um sowas in die Richtung, ein bisschen Sci-Fi mäßig. Dann The Passengers und The One ist vom gleichen Autor, John Mars. The One war auf dieser Thriller-Liste von TikTok und
die du immer noch abarbeitest.
Die immer nur abarbeite, wo ich jetzt aber langsam an dem Punkt bin, wo es keine mehr als E-Books oder wenn dann nur als Kindle Unlimited Ding und jetzt müsste die tatsächlich als Buch kaufen.
Und da weißt du noch nicht so ganz.
Ja. Das sehe ich dann nicht so ganz ein. The One geht um eine Dating-App, die heißt The One, logischerweise. Und da hat jemand quasi rausgefunden, was ist dein biologisches DNA-Match? Also wer ist dein The One?
Aber also Match nicht im Sinne von gleich, sondern im Sinne von
Partner
zueinander.
Genau. Und dann,
sonst hätte ich gesagt, haben wir ganz weirde Probleme, wenn die DNA super zueinander passt.
Und wir haben halt, wir haben verschiedene Perspektiven. Einer von denen ist zum Beispiel der Serienmörder, der Leute von so einer normalen Dating-App, also junge Frauen von einer normalen Dating-App holt und halt weiß, dass sie verzweifelt sind, weil die ihr Match zum Beispiel nicht finden. Wir haben ein Match, eine Frau, die ihr Match findet und merkt, irgendwie bin ich nicht so mega verliebt, aber es kann ja gar nicht sein.
Ja, biologisch müsste ja.
Wir haben so ein Ehepaar, die sagen, wir machen diesen Test nicht und dann macht sie ihn, glaube ich, doch. Oder na, er macht ihn doch und er findet raus, sie ist nicht sein Match, sondern ein Typ ist sein Match. Und er weiß so, das kann nicht sein, ich bin nicht schwul. Und dann so. Und es ist wirklich wahnsinnig schlau und spannend, was diese Frage von, es gibt dieses eine Match mit den Leuten macht, ja, weil dann natürlich alle nur die ganze Zeit drauf geiern, dieses Match zu finden. Es kann aber einfach sein, dass du das gerade nicht hast. Ja. Es kann sein, dass die Person schon tot ist. Es kann sein, dass die Person erst geboren wird und dann jemand dein Match ist, der 20 Jahre jünger ist als du. Und dann muss man darauf so warten. Das finde ich wirklich mega, mega spannend. Und es geht auch um die Frau, die diese App erfunden hat.
Cool.
Also das ist wirklich ultra, ultra, ultra klug. Das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Passengers habe ich lustig gefunden, weil da The One kurz vorkommt. Also spielt danach. Und da geht es um so vollautomatisierte Autos, die dann gehijackt werden. Also wo so, ich glaube, 8 Leute in Autos sitzen.
Hätte auch Ursula Poznanski schreiben können.
Ja, wirklich. Ursula Poznanski hat wirklich, ich höre gerade ihr neues, das Signal. Die Frau hat wirklich ein Problem mit Technik. Ja. Die Frau hasst Technik einfach.
Lass mich noch mehr Bücher drüber schreiben, wie Technik evil ist.
Wobei bisher die Technik gar nicht evil ist, tatsächlich.
Kommt noch.
We will see.
Kommt noch.
Und die Autos sind quasi in, weiß ich nicht, 4 Stunden und 32 Minuten werden wir einen Unfall bauen. Diese 8 Autos werden sie alle an einer Stelle treffen, die werden alle ineinander fahren und alle werden sterben. Und es ist so genau ausgesucht, wer da drin sitzt. Und dann gibt es so eine Gerichtsverhandlung, wie es die immer gibt, wenn ein Unfall passiert mit einem vollautomatisierten Auto, wo entschieden wird, hat das Auto Schuld oder hat das Auto nicht Schuld? Also kann man die Tech-Company hinter dem Auto verklagen oder nicht, was natürlich auch nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, weil ja dann zum Beispiel das Auto auch abwägt, welche Person ist jetzt mehr wert. Also welche Person kann sterben und welche nicht. Und darum geht's.
Spannend.
Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend.
On a Quiet Street hast du mir schon 700 Mal empfohlen.
On a Quiet Street ist wirklich einer der besten Thriller, die ich jemals gelesen habe. Es geht um 4 Frauen, die nebeneinander wohnen on a Quiet Street. Auf dieser Straße ist vor einem Jahr ungefähr ein tödlicher Unfall passiert.
Der Kopf vom Kater ist gerade langsam zur Seite gekippt.
Wir haben die Mutter des Jungen, der da umgefahren worden ist, die jetzt in die Häuser rumschnüffelt und wissen will, wer das ist. Wir haben eine sehr verschwiegene junge Frau, die frisch verheiratet ist, da hingezogen ist, mit niemandem redet. Wir haben eine Frau, die ganz, ganz dringend beweisen will, dass ihr Ehemann sie bescheißt. Sie weiß, er macht's, aber sie muss ihn auf frischer Tat erwischen, damit es mit dem Ehevertrag so klappt. Die dann die andere Frau, die eh schon die ganze Zeit rumschnuppert, anheuert. Und wir begleiten quasi diese Frauen und finden raus, was da so los ist. Ihr wirklich, also es gibt dann, das ist glaube ich nicht wirklich ein Spoiler, der Ehemann bescheißt sie wirklich Und die Szene, wo sie ihm das alles hinknallt, mhm, und wo er dann probiert, sich zum Opfer zu machen, mhm, und sie aber sein Shit einfach nicht mehr nimmt. Mhm. Oh, bin wirklich im Zug gesessen. Ich war so, Women, toll. I ate that shit up. Das war so, so toll. Und ich hab's, nein, stimmt, ich hab's nur das Hörbuch gehört, aber ich war so invested. Ich glaube, ich möchte es tatsächlich noch mal als Buch kaufen und noch mal lesen. They Never Learn ist auch ein toller Thriller, wo es um Professorin an der Uni geht, die Männer umbringt, die Arschlöcher sind. Und aber auch so, nee, so random Arschlöcher zum Beispiel, gab es auf dem Campus eine Gruppenvergewaltigung und sie weiß, dass einer der Jungs nüchtern war.
Hm.
Und sie sagt, man muss schon eine bestimmte Dosis an Arschloch sein, um das überhaupt zu machen, aber um das nüchtern zu machen, musst du noch mehr Arschloch sein als alle anderen und den möchtest du dann umbringen.
Hm.
Sehr spannend. Das Beste sind die Augen, haben wir, glaube ich, auch schon massiv oft drüber geredet. Würde ich auch als Thriller kategorisieren. Horror,
aber ja, ja.
Strange Pictures haben wir auch schon ganz viel drüber geredet. Notizen einer Hinrichtung haben wir auch schon drüber geredet. Fand ich ein bisschen besser als du. Und was du auch gut gefunden hast, war Hope's End.
Ja.
Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Da wird jemand eingestellt als Housemaid, haha.
Pflegekraft.
Pflegekraft, ja, für, ja, eine sehr alte Frau, über diesem Dorf so ein Kinderreim gibt, dass sie wohl ihre ganze Familie umgebracht hat. Das ist aber nicht bewiesen. Und dann gibt es so eine creepy Haushälterin und so weiter. Genau. Und wo sie mit dir dringend mal anschauen möchte, sobald das, ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch spät wird in Wien. In Wien gab es oder gibt es das Musical Rebecca,
mhm,
wo es auf einem Thriller basiert, wo du mir nicht glaubt hast, dass das das ist.
Der Daphne du Maurier.
Ja.
Dings. Ist das Daphne? Ja, ne?
Es ist quasi ein Thriller als Musical.
Das möchte ich auch ganz dringend noch lesen tatsächlich, weil es alle immer sagen, dass das ein ganz toller Klassiker ist, der sich sehr gut liest. Ist es nicht Daphne du Maurier?
Was sie gerade nicht. Ja,
Daphne du Maurier.
Und ich fand es wirklich toll, weil du hast mir das null glaubt, dass das das ist.
Ich hätte es einfach wild gefunden.
Und ich habe es aber natürlich gewusst, dass das das ist, weil Willemijn Verkijk hat mitgespielt.
Ich finde halt irgendwie, genau, der Roman ist 1938 erschienen. Ja. Finde ich einfach wild, dass es da dann ein Musical drüber gibt.
Aber ist ja, also ja, ist ja schön, wenn es funktioniert.
Ja.
Ja. Das waren jetzt nicht alle, aber die Liste, wie gesagt, ist auf Bookie, wird auch laufend abgedatet.
Unter Theresas Profil.
Unter meinem Profil.
Ja.
Ich bin ein großer Thriller-Fan, wenn sie gut gemacht sind.
Vielleicht finden wir ja demnächst, falls ihr Empfehlungen habt, ne?
Bitte. Wirklich.
Her damit.
Give it to me.
Feministisch.
Ich habe auch schon wieder die nächsten 100 TikToks gespeichert, wo Leute wieder so Listen.
Ja. Ich schicke dir da auch regelmäßig welche.
Ja, weil ich es auch wirklich toll finde.
Wenn irgend so ein Video kommt, Bücher mit Plot-Twists, die ich nicht habe kommen sehen, bin ich immer so an Theresa.
Vor schicken. Allem, wenn die Bücher, wenn die Filmvideos anfangen mit, ich habe bei The Housemaid komplett gesehen, aber wo ich nicht wusste, was genau passiert ist.
Bücher mit krassen Plot-Twists, die nicht The Housemaid sind. Die nicht von Freda McFadden sind. Ja.
Ja. Eine andere, die ja gerade so mega gehabt ist, ist Riley Sager. Sager.
Mhm.
Von der habe ich jetzt also 2, 3 als Hörbücher gehört, wo ich einmal The Lake hast eins, Night ist eins.
Ah, Hope's End ist auch von dem.
Ah ja, stimmt, ja genau, das habe ich toll gefunden von ihr.
Die ist anderen, ein, ist es ein Mann?
Ah ja, stimmt, ist ein Pseudonym.
Pseudonym von Todd Ritter.
Ja. Wo er mich getrickt hat, gell? Weil hätte ich gewusst, dass er Thriller von einem Mann, hätte ich nicht gelesen.
Ja, aber Riley, ist Riley nicht auch, kann es nicht auch Mann?
I don't know.
The House Across the Lake, Home Before Dark, Lock Every Door, Final Girls. Ah, Final Girls ist auch.
Ja. House Across the Lake habe ich furchtbar gefunden. Das andere war jetzt irgendwie...
Schwarzer See gibt's noch.
Was war das
Home, mit The Haus Night? Der bösen Schatten, With Vengeance, Nacht, ja, der Home, Angst.
Home war irgendwas, da ist irgendwie schon losgefunden mit so einem creepy Haus, wo so Leute denken, da sind Geister unterwegs, da hab ich sofort wieder aufgehört, weil da kann ich ja nie wieder schlafen.
Middle of the Night.
Das habe ich jetzt gehört, habe ich auch nur so Mittel gefunden, ehrlich
gesagt. Ja, da gibt's relativ viele, wo ich gerade nicht, also wo ich auch, ja, nicht weiß, hat, was da die deutsche und die englische Titel.
Der hat rausballert. Middle of the Night habe ich gehört, das habe ich...
Final so Girls habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Wenn das ist, was ich denke, dass es ist.
Ja. Also wirklich, wenn ihr Thriller-Empfehlungen habt, gib. Aber wenn ihr Horrorfilm-Empfehlungen habt, die man anschauen kann, wenn man Midsommar so knapp gebackt hat, gib.
Ja. Hervorragend.
Wir schauen jetzt morgen erstmal Wuthering Heights und schauen, wie das ist.
Ich glaube, Also ich habe sehr viele Meinungen dazu gehört und sehr viele schlechte. Ich bin gespannt. Das ist halt, also alle sagen, es ist Fanfiction von Sturmhöhe, aber es hat halt nichts mit Sturmhöhe.
Ja, checke.
Bronte zu tun.
Es ist halt ein bisschen crazy, wenn du den Hauptkonflikt, nämlich dass der Mann schwarz ist, einfach rausnimmst.
Ja, oder
aus
halt
der
racially ambiguous. Also es ist ja noch nicht mal, dass er schwarz ist, aber also der Punkt, dass diese Person schwarz sein könnte.
Ja. Oder halt, also er wird ja, also es ist.
Ja, um dann zu sagen, egal. Jacob Elordi war halt so hot, deswegen musste ich ihn casten. Naja.
Er ist halt riesengroß.
Also Emerald Fennell, so Promising Young Woman, hervorragender Film. Ja. Saltburn mochte ich tatsächlich auch. Ich weiß, dass da viele gab, die gesagt haben, zu Tumblr, ich mochte ihn. Vielleicht
Promising Young Woman.
Man darf auch mal daneben greifen. Nun ja, anyhow. Ich muss nach München ins Theater.
Das waren unsere viele Meinungen zu Thriller. Haut gern eure Meinung in die Kommentare. Yes. Wir diskutieren sehr gern mit
und
euch.
Dann hören wir uns in zwei Wochen.
Oh mein
wieder.
Gott, Vienna Falling. Letzte Folge erst drüber geredet, habe ich noch nicht in die Liste aufgenommen. Auch ein massiv guter Thriller.
Ja.
Wir und hören komplett uns unproblematisch. Wochen.
Wow. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn wir alles Stack Dance gelesen haben.
Ach,
oder?
Wo ist es? Es ist da nur irgendwo da.
Stack Dance von Tori Peters. Kein Thriller, aber auch gut, sicherlich. Und
ein Roman in vier Bildern.
Aha, geil.
Dann oder wie Lena sagt, ganz viele Kurzgeschichten. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin.
Schwul bleiben.
Bye-bye.